Okay, danke. So, schönen guten Morgen. Heute sind wir ein bisschen besser durchgekommen. Ich weiß auch nicht, wo die Autos von gestern alle geblieben sind und wo die hingefahren sind. Vielleicht so mal etwas vorab. Es ist auch toll, was Gott so in Deutschland tut. Wir hören immer, dass es ja wirkliche Aufbrüche, wer weiß, wo gibt. Aber es gibt auch vieles Schöne in Deutschland. Wir sind noch nicht durch. Ja, der Tag wird kommen. Aber es gibt schöne Sachen in Deutschland. Und ab und zu ist es immer gut, wenn sich das Volk Gottes auch sammelt. Und ihr habt natürlich schon von der PEC-Konferenz Pfingsten gehört. Und so, es wird einen Teenager- und Jugend-Event in der PEC geben. Für den sind wir verantwortlich in Lüdenscheid. Wir haben ein europäisches Leitungsteam aufgebaut. Und es ist einfach fantastisch zu sehen, was Gott da tut. Aber bitte betet dafür. Gerade die junge Generation ist wichtig in unserem Land. Nicht, dass Gott die Älteren vergisst. Ich glaube, wenn wir eine Erweckung in unserem Land erleben, dann wird er seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und ich bin so froh, dass wir auch in einer Zeit leben, wo Gott ganz stark darüber spricht, dass er das Herz der Väter zu den Söhnen wendet und das Herz der Söhne zu den Vätern. Das ist etwas, was auch besonders in der Endzeit geschehen wird. Und das wirkt Gott in unserem Land. Und wir arbeiten schon lange mit jungen Leuten, aber das erste Mal entdecke ich eine Generation, die das auch wünscht, wirklich wünscht. Die das auch formuliert und sagt, Walter, wir wollen nicht ohne den Segen der Väter vorwärts stürmen. Wir brauchen den Segen der Väter, wir brauchen den Segen der Leute, die vor uns gegangen sind, weil sonst geht es nicht. Sonst wird es zu früh zusammenbrechen. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir da in Berlin diese Jugend- und Teenager-Event haben, wo wir uns morgens treffen, nachmittags auf die Straße und dann abends Worship Nights haben werden. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich möchte euch ermutigen, dafür zu beten, dass das voll wird, dass das Haus voll wird. Wir erwarten ein paar tausend junge Leute dort. Und ich weiß nicht, ob ihr was von The Call gehört habt. Das ist ähnlich. Ich habe in Manila mit 100.000 jungen Leuten einen Call-Tag gehabt. So, die kamen aus dem ganzen Land. Da gibt es 7.000 Inseln, 1.000 sind ungefähr bewohnt. Die kamen von überall. Und sie haben 10 Tage, die jungen Leute haben 10 Tage gefastet, bevor sie dann nach Manila gekommen sind. Und das waren viele arme Gemeinden, die ihre jungen Leute geschickt haben. Die Pastoren kamen mit, teilweise die Eltern, aber überwiegend junge Leute. Und dann kamen die da morgens um 5 Uhr, standen schon 20.000 Leute dort auf dem Platz und um 11 Uhr waren es 100.000 Leute, 35 Grad Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturen und einen ganzen Tag von morgens 5 bis abends um 10 Uhr haben die dort gestanden, auch gefastet, für das Land gebetet, Proklamationen, Worship, einen ganzen Tag ging das durch und dann danach haben sie nochmal 10 Tage gefastet. Und das Ganze ist so eine Bewegung geworden auf den Philippinen. Wir sind auf den Philippinen, wir arbeiten dort sehr stark mit armen und bedürftigen, drogenabhängigen Straßenkindern. Und ich kenne die Manila-Szene, die philippinische Szene, kenne ich jetzt schon weit über 10 Jahre. Ich war 87 das erste Mal da. Und diese ganze Geschichte mit der Einheit des Volkes Gottes war besonders schwierig auf den Philippinen, weil besonders auch Manila ist eher so ein Abklatsch von Amerika. Was durch The Call passiert ist, dass eine unwahrscheinliche Einheitsbewegung vom Heiligen Geist geboren worden ist. Und letztes Jahr war ich wieder da und allein 5.000 Pastoren haben sich getroffen im Süden der Philippinen, nur um zu hören, was mit The Call los ist. Und das ist eine Bewegung, die da jetzt läuft. Ne? Und da findet unwahrscheinlich viel Versöhnung statt zwischen Jung und Alt. Aber das ist nicht nur das Wesen der Konferenz oder der Bewegung The Call. Es geht darum, dass die junge Generation von den Alten dann auch freigesetzt wird, von den Vätern freigesetzt wird für ihre Berufung. So, das ist The Call. Ja. Und es war wunderbar, das in den Philippinen zu sehen. In Amerika läuft das schon länger. Und jetzt am 22. Februar bin ich auch in Amerika. Da gibt es einen Los Angeles Call mitten in der Stadt Los Angeles. Es hat einen in New York gegeben. Es hat einen in Washington gegeben mit 400.000. Und es ist einfach gewaltig, was da so passiert. So betet auch dafür. Es wird in diesem Jahr die erste deutsch-österreichische Schweizerische Call-Veranstaltung geben am 16. August in Berlin. Ja. Ich denke, das ist das, wo Gott jetzt seine Hand drauf legt, wo es prickelt. Vor Jahren war es der Marsch für Jesus, jetzt ist es das. Ja, Gott gibt uns immer wieder neue Instrumente, um Erweckung voranzutreiben, auch in Deutschland. Und wir haben natürlich kaum Zeit, das alles vorzubereiten. Ja, es ist am 16. August. Warum 16. August? Weil am 13. August vor 301 Jahren die ersten Herrenhuter Missionare ausgesandt worden sind. So, wir haben dieses Datum von Gott bekommen, unabhängig voneinander, einige Leute. Wir haben kaum Zeit, das Ding anzuschieben. Aber wir haben das prophetische Wort gekriegt. The call ist wie ein Ferrari. Ja, und ein Ferrari, da musst du Gas geben. Ne? Das ist kein Auto, mit dem du am Sonntag da um den Teich fährst und deine Familie spazieren fährst. Das ist ein Auto, mit dem du Gas geben musst. Und wir bekamen dieses Wort, schmiedet das Eisen, solange es heiß ist. Deswegen haben wir, normalerweise brauchst du 2 bis 3 Jahre, um so etwas vorzubereiten. Und wir hoffen und beten und glauben auch, dass Gott in der Sache drin ist. Und wir erwarten einige Zehntausende von Leuten am 16. August in Berlin. So, bitte betet auch mit dafür. Ihr habt davon gehört. So, es gibt auch hier so eine vorbereitende Veranstaltung für so Call, habe ich irgendwie gelesen oder mitgekriegt. So, betet dafür. Und die jungen Leute sind heiß, das Ding zu tun. Das wird um die ganze Welt gehen. In England war schon eine Veranstaltung mit fast 50.000 Teilnehmern. Und das ist spitze. Es geht bei dieser Veranstaltung darum, dass einige Leute so einen Input geben von ein paar Minuten. Es ist eine No-Name-Veranstaltung. Es wird keine Band und auch kein geistlicher Heavy- oder Gastredner mit Namen vorgestellt im Vorfeld. So, es ist alles ist No-Name. Und es gibt ein paar Leute, die dann 10 Minuten Input geben. Aber der Clou ist dann, die jungen Leute gehen auf die Bühne und sie werden dann beten und sie werden proklamieren und sie geben den Haupt-Input. Was wunderschön war in Manila zum Beispiel, ist das ganze Ding mit Korruption und Finanzen gepackt worden. Wirklich. Und da habe ich etwas erlebt, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Es war schon dunkel. Es war schon stockdunkel. Und 100.000 Leute standen da. Und dann kam der Heilige Geist, brachte das aufs Tablett. Und dann haben wir dafür gebetet, natürlich. Und dann ein Opfer eingesammelt. Es hat nie eine Veranstaltung gegeben auf den Philippinen, die sich getragen hat. Noch nie. Immer miese. Egal, ob die von Filipinos organisiert wurde oder von Amerikanern oder irgendwelchen anderen aus, denn es hat immer miese gegeben. Das war immer, wenn du so willst, ein Zuschussgeschäft. Und das macht das deutlich. Und der ganze Bereich von Finanzen und sowas ist nie richtig erlöst worden. Korruption, ne? Du findest an jeder Ecke. Ein Polizist hört dich mit dem Auto an und sagt, kann ich mir deine Papiere sehen? Und der nächste Satz ist, ich habe heute Geburtstag. Ja, und deinen Führerschein kriegst du nur wieder, wenn du ihm was zum Geburtstag schenkst. Ne? Also, ich will da nicht näher drauf eingehen. Ja? Dass der Banken bankrott gehen. Der Jugend mit einer Mission hat mal viel Geld verloren, weil ihre Bank kaputt gegangen ist einfach. Und das ist alles Chaos. Chaos. Aber der Geist Gottes wirkt. Ja, und der Geist Gottes heilt dieses Land. Das ist fantastisch zu sehen. Und dann haben sie ein Opfer dort eingesammelt. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und zwar haben sie von hinten, wo immer hinten war, im Dunkeln, konntest du das gar nicht sehen, haben sie von hinten dieses Opfer eingesammelt und die Leute ganz hinten haben ein Opfer genommen und haben es ihrem Vordermann gegeben und haben gesagt, ich löse mich im Namen Jesus von jedem Geist der Korruption, von jedem Geist der Gier und von jedem Geist des Materialismus. Haben das dem Vordermann gegeben. Und wer die Philippinen kennt, der weiß, normalerweise kommt das Opfer nie vorne an. Spätestens in der 8. Reihe wird das einer nehmen. Ne? Die Nächsten haben das denn ihrem Vordermann gegeben. Und ihrem Vordermann in der 8. Reihe wird es einer nehmen, weil er noch nie so viel Geld in der Hand hatte, um weglaufen. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann man sowas machen? Ist das verantwortungsbewusst? Aber dann, so nach einer guten halben Stunde, kamen die Ersten nach vorne. Boah. Hemden voll T-Shirts, voll Plastiktüten, McDonald's-Schachteln und die schleppen das Geld auf die Bühne und dann lag da so ein Stapel Geld. Und die ganze Veranstaltung hat sich gut getragen und die Veranstalter hatten sogar noch Geld, Tausende von Dollar an Arme und Bedürftige zu geben. Und ich war ein Jahr später da, du konntest spüren, du spürst auf den Philippinen, ändert sich die Gesamtatmosphäre in der Gesellschaft. Die Gesamtatmosphäre in der Gesellschaft. Und man spricht das erste Mal, seitdem ich die Philippinen kenne, dass es wirklich dass Hoffnung besteht, dass Korruption wirklich beerdigt wird. Das in so einem Land. So, the call ist eine Veranstaltung, wo Gott mittendrin ist und man nie genau weiß, was er da so tut. Ja, nie genau weiß, was er da so tut. So betet bitte dafür, dass diese Dinge. Ich bin froh, dass Gott auch neue Sachen im Land wirkt, wo das Volk Gottes sich wieder sammelt. Wir brauchen das. Das ist ermutigend. Ne? Wenn wir nur in unseren Gemeinchen sitzen und immer dieselben vier Wände sehen, da kriegen wir ja einen Kollaps. Ne? Ja, ist das doch wahr? Gott hat uns berufen, gemeinsam das Reich Gottes zu bauen. Ja? Über die Konfessionsgrenzen, über unsere Mauern, über die Gräben. Wir sind ein Volk. Ja? Und wir haben uns viel zu lange in unserem Ghetto eingegraben. Ich werde es nie vergessen, wie ich nach 2 Jahren, nachdem ich den Heiligen Geist erlebt habe auf der Straße und wir Erweckung erlebt haben auf der Straße, wie der Geist Gottes zu uns dann sagte, hey, es gibt noch andere Schafe in meinem Stall. Und wir fielen aus allen Wolken. Andere Schafe, wo denn? Und ihr müsst euch das vorstellen, ich bin in der Gemeinde groß geworden. Wir sind umzingelt von Kirchtürmen und Glockengebimmel und all sowas. Und als Gott wirklich in mein Leben kam, habe ich das in keinster Weise mit dem klassischen Christentum in Verbindung gebracht. Weil das, was wir erlebten, haben wir in keiner Gemeinde, niemand von uns, hat es in irgendeiner Gemeinde vorher kennengelernt. Was haben wir denn erlebt? Das Wirken Gottes. Das reale Wirken Gottes. Ja? Bekehrungen auf der Straße, Bekehrungen in der Disco, Bekehrungen in Jugendzentren, Bekehrungen überall, wo wir waren. Nur nicht in der Kirche. Wir waren überall, nur nicht in der Kirche. Die Kirche hat von diesem ganzen Aufbruch nichts mitbekommen, ihr Lieben. Nichts. Absolut nichts. So isoliert lebt die Gemeinde Jesu. Und wenn ich von Kirche spreche, meine ich da nicht eine Großkirche mit oder die russisch-orthodoxe Kirche in Wolgograd oder was weiß ich, sondern die Gemeinde Jesu von dem Ort. Die hat nichts davon mitgekriegt. So isoliert. Die haben nichts davon mitgekriegt, dass da in der Stadt eine riesige Bewegung unter kaputten Leuten lief. Und als dann Gott zu uns sprach, nach 2 Jahren, es gibt nur andere Schafe in meinem Stall, waren wir total schockiert. Und wir dachten, meine Herren, wo sind die denn? Ja, wo sind die denn? Und dann haben wir nach 2 Jahren haben wir das erste christliche Heftchen in die Hand bekommen. Bis dahin, wir haben 2 Jahre keine christlichen Bücher, keine Tapes, keine CDs, keine Videos, gab keine CDs damals, nur die Bibel gelesen. Das ist sowas von gut. Wenn du nur die Bibel liest, manchmal schreiben irgendwelche Magazine, christliche Magazine, schreiben mich an für Artikel und manchmal auch so mit Fragen, was ist dein Lieblingsbuch zurzeit und was ist deine Lieblingslektüre? Ich lese wirklich kaum christliche Bücher. Ich kann die christlichen Bücher, die ich gelesen habe, die kann ich fast an 2 Händen zählen. Und mein Lieblingsbuch bis zum heutigen Tage ist die Bibel. Und das ist das spannendste Buch, das ich kenne. Und so toll das alles ist, dass wir christliche Literatur haben, aber es ist auch gefährlich. Ja? Dass wir uns von überall her irgendwelche Ansichten und Meinungen und theologische Prägungen reintun und wir kommen gar nicht zu unserer eigenen klaren geistlichen Linie durch das Wort Gottes. Und meine Feststellung im Land, bei vielen schönen Sachen, die unter jungen Leuten laufen, ist dies, dass immer weniger Christen oder immer mehr Christen immer weniger ihre Bibel kennen. Weißt du, woher ich das registriere? Weil ich kriege immer dürfere Fragen gestellt über geistliche Dinge. Ja. Immer dümmere Fragen. Die Fragen werden immer dümmer. Und ich denke, meine Herren, leben wir in China oder irgendwo, wo es schwer ist, an eine Bibel dran zu kommen? Steht doch alles in der Bibel. So, wir haben das Wort Gottes 2 Jahre gehabt und dann kriegen wir das erste christliche Heft. Das war so eine Story über den verlorenen Sohn. Und das haben wir gelesen wie ein Jerry Cotton Roman oder was weiß ich, irgendwie so ein Science-Fiction-Ding. Und wir dachten, der Mann, der muss wissen, wo es andere Schafe in unserer Stadt gibt. Haben ihn angeschrieben, Missionswerk Heukelbach, Werner Heukelbach. Wir wussten gar nicht, dass der Werner Heukelbach schon tot ist. Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung gehabt. Also hat sein Sohn uns wieder geschrieben und dann hat er uns in einem Brief so 5 oder 6 Freikirchen benannt in unserer Stadt, die er uns dann empfohlen hat. Und ich hatte ein riesiges Problem. Als ich den Brief bekam, hatte ich ein riesiges Problem. Ich dachte, in meiner Bibel lese ich, es gibt nur ein Volk Gottes weltweit und nur ein Volk Gottes in einer Stadt. Und Paulus hat an die Gemeinde zu Korinth geschrieben und er hat an die Epheser geschrieben. Und die Sendschreiben gingen an Laodicea und so weiter. Und wir waren total konfus. Und wir dachten, ja, wo sollen wir denn jetzt hingehen? So sind wir da dran gegangen, so naiv. Und ihr Lieben, lasst euch einen naiven Glauben schenken von Gott. Einen einfachen, kindlichen Glauben. Und wir sind in die erste Gemeinde reingekommen, wir haben den Schock des Lebens gekriegt. Absolut den Schock des Lebens. Wir sind in so eine Ghetto-Gemeinde reingekommen. Und das waren alles, in der heutigen Terminologie würde ich sagen, das ist alles gute Freikirche. In Anführungsstrichen. Und wir sind da reingekommen und die waren geschockt von uns. Wir waren geschockt von denen. Zwei Kulturen stießen aufeinander. Bock! Und unser Herz war natürlich voll, ne? Und wir konnten es gar nicht abwarten, bis der Gottesdienst da beendet wurde. So kalt und so langweilig war das im Grunde genommen für uns. Und dann kamen die auf uns zu und wer seid ihr? Und dann haben sie uns erst in so eine Sekte eingestuft und wir haben natürlich sofort erzählt, nein, wir wiedergeboren, Geist getauft und wir reden alle in Zungen und prophezeien und die Beine sind rausgewachsen und die Leber ist gesund geworden und die Dämonen sind ausgefallen. Und du konntest sehen, die Fußnägel rollten sich denen in den Schuhen auf. Ne? Und dann haben sie gesagt, ihr seid Pfingstler. Und ich habe das noch nie gehört, diesen Begriff Pfingstler. Ich dachte, was ist ein Pfingstler? Was in aller Welt ist ein Pfingstler? Ja, ich konnte etwas damit anfangen. Du bist Katholik, du bist Landeskirchler, du bist Baptist, du gehörst zum CVJM. Aber Pfingstler, was ist in aller Welt ist ein Pfingstler? Und dann haben sie mitgekriegt, dass sie keine Pfingstler sind. Dann ging ihnen ein anderes Licht auf. Ihr seid Charismatiker. Und ich dachte, was für Typen sind denn das? Ja? Ist das irgendeine Reifenfirma oder wovon reden die jetzt? Und dann kriegen sie mit, dass auch das nicht stimmt. Und dann am Ende sagten sie, aber ihr müsst wissen, das, was ihr erzählt, das gibt es nicht mehr, seitdem die ersten Christen gestorben sind. Seitdem die ersten Apostel gestorben sind. Das gibt, dann haben wir gesagt, aber wir haben es doch erlebt. Und dann haben sie uns erzählt, das ist alles vom Teufel. Oh, ich kann dir sagen, ne? Aber anyway, wir kamen in einen Dialog. Das Schlimmste war nicht, dass wir in diesen Dingen lebten, in Zeichen und Wundern und Geistesgaben, dies alles. Das war nicht das Schlimmste. Der Schocker für die war, als wir unseren Zettel rauszogen, und da hatte ich so die ganze Liste von den Gemeinden in der Stadt drauf. Und dann der Schocker war, als ich fragte, wo ist denn diese Gemeinde? Und dann verschlug es ihnen fast die Sprache. Und sie sagten, warum fragt ihr? Ja, wir wollen unsere Familie kennenlernen hier in der Stadt. Ja, das braucht ihr nicht. Also, wenn ihr hier hinkommt und ihr sagt dem allen ab, hier könnt ihr alles bekommen, was ihr braucht. Ihr braucht nicht noch dahin gehen und dahin gehen. Hier ist, versteht ihr? Und das haben die nicht aggressiv elitär gemeint oder böse. Da waren die total von überzeugt. Und dann fanden wir heraus, die nächste Gemeindeadresse war exakt um die Straßenecke. Und dann sind wir so von einem Ding ins andere Ding gegangen, haben so unsere Erfahrungen mit unserer Familie gemacht. Und wir dachten, oh Gott, was mutest du uns hier zu? Und was wir auf dieser Familienentdeckungsreise erlebt haben, dass Gott uns eine wirkliche Bürde gegeben hat für den Leib Christi. Wir dachten, das kann doch nicht sein. Im Wort Gottes steht, dass die Menschen uns an unserer Liebe untereinander erkennen werden und nicht an den Mauern, die wir aufbauen und an den Trennungen und Spaltungen. Über die ersten Christen hat man gesagt, seht, welche eine Liebe sie untereinander haben. Und wir fanden, das deckt sich überhaupt nicht mit dem, was Jesus gelebt hat, was Jesus gepredigt hat, was die ersten Christen die waren ein Herz und eine Seele. Und es waren nicht nur so 50 Leutchen da um der Ecke, es waren Tausende. Und von ihnen lesen wir, sie waren ein Herz und eine Seele und sie hatten alles gemeinsam. Und keiner sagte von seinem Besitz, das gehört mir. Und niemand hat es gepredigt, niemand hat einen Druck ausgeübt. Und die, die Häuser hatten, die Äcker hatten, die haben das Zeug verkauft und haben es nicht einfach nach Gutdünken irgendwo weiter verschenkt, sondern sie brachten es zu den Aposteln und legten es vor ihre Füße und sagten, hey, ihr betet drüber oder wie auch immer und teilt es aus, je nachdem einer bedürftig ist. Da ist ein ganz neuer Lebensstil kreiert worden und dann heißt es in der Apostelgeschichte von den ersten Christen, und niemand war da unter dem Volk Gottes, der irgendeinen Mangel hatte. Weder materiellen Mangel, weder sozialen Mangel, noch psychischen Mangel. Auf allen Ebenen hat der Herr sie ausgefüllt mit seiner Liebe. Und das Zeichen der ersten Christen war die Liebe Gottes. Und sie haben ihre Spannungen haben sie gehandelt im Geiste der Versöhnung und nicht im Geist der Trennung und der Separierung und all diesen Dingen, wie das heute so gang und gäbe ist. Wir haben uns an solche Sachen so gewöhnt. Es gibt auch keine Gemeinde, die nicht irgendeine Spaltung hinter sich hat. Und die wenigsten Trennungen und Spaltungen geschehen deswegen, weil es um ernste geistliche Auseinandersetzung geht, sondern es geht immer um Charakter. Es geht immer um Charakter. Und weil da Persönlichkeiten mit unfertigen Charakteren sind, deswegen knallt es und trennt man sich. Aber es hat so gut wie kaum eine Trennung gegeben in der ganzen Kirchengeschichte, wo es wirklich um geistliche Dinge ging. Lass uns da wahrhaftig werden. Und ich glaube, dass auch ein Zeichen der letzten Zeit nicht nur eine Endzeiternte ist, sondern dass der Herr auch eine Endzeitgemeinde baut. Und wir sollten dafür sorgen, dass wir die Mauern abreißen. Und wir sollten dafür sorgen, dass wir die Gräben zuschütten. Und wir sollten das nicht länger aufrechterhalten, dieses ganze konfessionelle Gedinge und dieses ganze organisatorische Gedinge. Und wir müssen auch aufhören, die Fehler der Kirchengeschichte zu wiederholen. Der Herr gebraucht irgendwo irgendwelche Leute und dann bricht da was aus. Und anstatt, dass das Bewegung wird, wird das über kurz oder lang, nach ein paar Jahren, hast du eine neue Denomination. Die neue konfessionell gebundene Kirchen baut mit ihren eigenen Ansichten und sich separieren vom Rest des Leibes Christi. Jesus hat nicht umsonst ein ganzes Kapitel gebetet, Herr, Vater, ich bete, dass sie eins sind. Ich wollte gar nicht darüber reden hier heute Morgen. Vater, ich möchte, dass sie eins sind. Und wie eins? Irgendwie, dass sie sich irgendwie am kleinsten Nenner treffen. Nein, er hat gebetet, Vater, ich möchte, dass sie eins sind, wie du, der Heilige Geist und ich. Das ist ein göttlicher Standard. Das ist nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner treffen wir uns, sondern es ist ein göttlicher Standard. Und Jesus ist nun nicht nur für die Vergebung unserer Sünden am Kreuz gestorben, er ist am Kreuz auf Golgatha auch für die Einheit gestorben. Und er hat die Einheit am Kreuz auf Golgatha vollbracht und Trennung ist immer vom Feind. Es sei denn, dass Multiplikation ist von Gott. Aber Trennung, ja, ist vom Feind. Ja. So, Abraham, ne, Lot. Abraham hatte noch eine Größe da drin. Ne? Aber da war eine Trennung. Trennung. Sünde bedeutet ja auch immer Trennung. Ne? Du wirst sofort von Gott getrennt. Und dann wirst du in dir selbst getrennt. Du bist nicht mehr rund mit dir selbst. Ne? Und von daher kommen viele, viele innere Probleme. Weil man nicht rund ist. Ne? Liebe Gott, dein Herr von ganzem Herzen und so weiter und so weiter und so weiter. Mit all deiner Kraft. Bum, bum, bum. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. So einfach ist das. Das ist Gemeinde. Gott lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Gemeinde hat nicht in allererster Linie etwas mit Strukturen zu tun. Wenn die Gemeinde Jesu geboren worden wäre, wenn die in Deutschland geboren worden wäre, damals. Wir hätten nach der ersten Predigt des Petrus alles tot organisiert. Ja? Wir sind Weltmeister in Struktur und organisieren und was und all diesen Kram. damit hat das Reich Gottes nicht in erster Linie zu tun. Es hat mit Bewegung zu tun, mit Dynamik. Der Leib Christi ist keine Organisation, er ist ein Organismus, er ist ein Body, er ist ein Leib. Und es geht nicht nur um eine Endzeiternte, sondern es geht um eine Endzeitbraut. Und die Endzeitbraut wird nicht verletzt sein. Die Endzeitbraut wird ohne Flecken, ohne Runzeln sein. Und die Frage ist, ob du dich als Christ auch in diese Endzeitbraut hinein integrieren lässt. Oder ob du jemand bist, der all diese alten Klischees und die Fehler der Vergangenheit und der Väter und Vorväter aufrecht erhält und du mit einem konfessionellen Brett vor dem Kopf durch die Gegend läufst. Ja. Und ich merke, bei der jungen Generation, die können fast sowas gar nicht mehr denken. Halleluja. Ja. Die können nicht verstehen, dass wenn man Jesus liebt, dass man sich gleichzeitig streitet wegen theologischer Sachen. Es ist so. Und da ist dieser Vollkommenheitsstandard von Jesus. Für diese Einheit ist er gestorben, genauso wie er unsere Sünde getragen hat, unsere Krankheit, wie er jeden Schmerz auf sich genommen hat und wie es heißt, in seinen Wunden sind wir geheilt. In seinen Wunden ist auch das Volk Gottes miteinander geheilt und versöhnt. Die Frage ist nicht, ob wir das richtig ansehen und für gut und notwendig vielleicht, sondern dass wir das im Glauben leben. Dass wir diese Einheit im Glauben leben. Dass wir diese Einheit vor Ort mit unseren Geschwistern im Glauben leben. Egal, welche Ansichten die haben und wie verbogen und wie verkorkst sie auch. Man kann das nicht erzwingen. Ja? Das muss Gott schenken, aber man kann dafür beten und man kann dafür offen sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Volk Gottes immer wieder im Lande sammeln. Wir haben eine Berufung in Lüdenscheid, die Welt zu erreichen und die Gemeinde zu erreichen. Ich habe eine Berufung, das Evangelium an die Hecken und Zäune zu bringen und ich habe eine Berufung, das Evangelium in das Volk Gottes zu bringen. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Das kann man sich nicht aussuchen und man kann das nicht organisieren. Manche Leute versuchen das, die so mit einer ungeheilten Profilneurose da rumlaufen, versuchen, sich selbst zu Aposteln zu machen oder sowas. Das klappt nicht. Ja. Aber Gott hat mir von Anfang an eine offene Tür in der Welt geschenkt und eine offene Tür im ganzen Leib Christi. Ich habe das Evangelium gepredigt in russisch-orthodoxen Kirchen. Ich habe das Evangelium gepredigt in griechisch-orthodoxen Kirchen. Ich habe mit griechisch-orthodoxen Staatsen Nikodemus-Gespräche gehabt. Ich bin in die katholische Kirche reingegangen, in die evangelische. Ich gehe zu den Pfingstlern, zu den Nicht-Pfingstlern. Ich habe keine Berührungsängste, habe ich nie gehabt. Und es ist wichtig, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir einen Respekt gegenüber dem Leib Christi entwickeln. Eine Achtung, eine Wertschätzung. Heißt das, ich heiße alles gut, was die anderen machen? Nein. Ich finde in meiner eigenen Familie nicht alles gut, was da läuft. Ist es deswegen nicht mehr meine Familie? Ja? Besuche ich deswegen meine Eltern oder Großeltern oder wen nicht mehr? Ne? Trenne ich mich von meiner Familie? Ja, selbst wenn du dich trennst, gehörst du immer noch zur Familie. Ne? Das geht überhaupt nicht. Ja? Man kann da diese Mauern aufrechterhalten und diese Trennung leben, aber Familie ist Familie. Und wenn du wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann gehörst du zur ganzen Familie Gottes. Und dazu gehören sie alle. Die Reichen und die Armen und die Schwarzen und die Weißen und die Russen und die Chinesen und die Südamerikaner. Und Gott ist kein Rassist. Ja? Gott ist kein Rassist. Multikulturell ist er. Also wir haben einen Multikulti-Gott. Ja? Und im Himmel, das wird eine illustre Schar werden, wenn wir da mal so alle erscheinen. Ne? Wenn wir da erscheinen. Das wird eine, wow. Und ich möchte da vor seinem Thron stehen und lese die Offenbarung. Da heißt es eine, nicht so eine kleine, mickerige Schar, die alles so gerade mal überlebt haben. Die werden dann irgendwo da oben wie durchs Jammertal gerettet erscheinen. Wie das, ja. Das verkündigen manche. Die kennen ihre Bibel nicht. Die haben so viel Niederlagen erlebt und so viel Frust erlebt, dass sie das zu ihrer geistlichen Wahrheit machen und das verkündigen. Und gehen nicht vom Wort Gottes aus, sondern von ihren Erfahrungen. Und ich habe solche Predigten gehört. Da im Himmel, da wird es nur eine kleine Minderheit geben. Die große Masse der Menschheit wird verloren sein. In meiner Bibel steht, dass da vor dem Thron Gottes, da steht eine, lass uns das mal lesen, was da für eine Schar steht. Wir brauchen diese Perspektive. Ne? Wenn deine Perspektive nur deine Gemeinde ist, dann gute Nacht. Wow. Manche versuchen auch so Gemeinde zu bauen. Wirklich, manche versuchen so Gemeinde zu bauen. Hey, da musst du dich hingeben. Und wenn du in eine andere Gemeinde gehst, nur zum Besuch, dann begehst du geistlichen Ehebruch. Ja, habe ich gehört. Mit meinen eigenen Ohren. So, wo steht das? Lesen wir mal Offenbarung 7. Das ist nur eine Stelle. Vers 9. Danach sah ich und siehe, 7 Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar. Was steht da? Große. Eine große Schar, die niemand zählen konnte. Uncountable. Niemand. Und niemand heißt niemand. Kein Computer. Und die niemand zählen konnte. Und jetzt kommt es. Aus allen Nationen, aus allen Stämmen, allen Völkern, allen Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem, der auf dem Thron, vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da steht er. Und ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 5, da lesen wir auch Folgendes. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, Vers 9. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das ist nicht so eine kleine mickerige Schar. Und wir leben in Tagen, ich bin so dankbar, dass wir in diesen Tagen leben, wir leben in einer Zeit, wo mehr Menschen im Moment zu Jesus kommen, wie je zuvor in den 2000 Jahren. Und nur weil wir das in Deutschland noch nicht sehen und in der westlichen Welt, müssen wir nicht davon ableiten, dass wir in einer geistlich mageren Zeit leben. Wir leben in einer geistlich sehr reichen Zeit. Man schätzt, dass in China, die Schätzungen gehen da weit auseinander, aber es sind immer zig Millionen. Man schätzt im Durchschnitt, dass sich in China im Durchschnitt jedes Jahr 100 Millionen Menschen zu Jesus bekehren. Und wir leben in China. Ja, wir haben Freunde oben, die leben in Tibet. Das ist die einzige Gemeinde in Kam-Tibet. Und dann haben wir eine Truppe in Shanghai. Und wir leben, und die leben schon Jahre da. Ja, also nicht erst ein Kurzzeiteinsatz, sondern die leben schon Jahre da. Also wenn du einen Ruf nach China hast, wir können dir helfen, da reinzukommen. Ja. Trotz aller Widrigkeiten, trotz Kommunismus, trotz aller, wir können dir helfen, dort reinzukommen. Wir glauben, dass China eines der wichtigsten Länder in der letzten Zeit ist für Gott, die es so geben wird. So 100 Millionen jedes Jahr. Es gibt dort Hauskirchenbewegungen im Untergrund. Davon gibt es mehrere, mit weit über 1 Million Menschen, die sich im Untergrund treffen. Die treffen sich an geheimen Orten, irgendwo im Wald. Die haben nie was von Toronto gehört und nie was von westlichen Ausgießungen des Heiligen Geistes. Für die ist das normal. Die kommen zusammen, beten den Herrn an und dann rauen sie sich den ganzen Tag im Heiligen Geist ab. Mitten im Wald, Zehntausende, eisige Kälte. Und dann gehen die voll trunken im Heiligen Geist, versuchen sie zu gehen. Ja? Dann kommen sie irgendwie wieder nach Hause und sie müssen manchmal wochenlang reisen. Und nur so in dieser Power können die all dem Druck nicht nur standhalten, sondern ihn auch überwinden. Wir sind sowas von verweichlicht im Westen. Da haben sie neulich 70 Pastoren verhaftet, ins Gefängnis gesteckt. Und das ist irgendwie hier in Deutschland bekannt geworden. Und hier in Deutschland hat dann so eine Bewegung versucht, so eine Gruppe versucht, Fürbitte für diese Pastoren, dass sie so schnell wie möglich wieder rauskommen zu ihren Familien und zu ihren Gemeinden. Und das haben die da drüben mitgekriegt. Da haben sie einen Brief rausgeschmuggelt, da drin: Bitte betet nicht so für uns. Wir sind froh, dass wir im Gefängnis sind. Der Herr hat uns hier große Türen aufgetan und Tausende von Menschen sind gerettet. Betet dafür, dass wir so lange wie möglich hier drin bleiben können, um die Gefängnisse für Jesus zu gewinnen. Was haben wir für Ansichten manchmal? Ja, was haben wir für eine Denke manchmal in unserem Kopf in der restlichen Welt? Und da gibt es diese gewaltige Ausgießung weltweit. Die größte Gemeinde ist nicht mehr in Korea, die größte Gemeinde ist in Nigeria mittlerweile. Die haben 3 Millionen Mitglieder. Und dann haben sie Evangelisation weitaus größer als Reinhard Bonnke mit 5 bis 6 Millionen Besuchern. Und wenn die dann einen Aufruf machen, ja, wie kriegen sie die Leute, ne? Dann gehen die Busse an, die LKWs, die sie da bereitgestellt haben, und die fahren die Leute nach vorne, weil es würde zu lange dauern, wenn du 400.000 Leute vor dir hast, braucht es von hinten nach vorne zu kommen, 20 Minuten. Kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert, bis die nach vorne gepürt werden? Also bringt man die mit LKWs und Bussen nach vorne. Ich könnte den ganzen Morgen darüber sprechen, was Gott tut weltweit. Die westliche Welt ist weitgehend davon unberührt. Und ich glaube, dass das etwas schon auch damit zu tun hat, dass wir so gebunden sind im Materialismus. Und dass wir so gefangen sind in dieser westlichen Denke. Ja, für uns ist ja im Grunde genommen, auch wenn wir es nicht so ausposaunen, aber letztendlich es ist nicht alles machbar. Wenn du nur genug Geld hast, baust du dir die schönste Kirche, die du so in deinem Kopf hast. Und du kaufst dir das teuerste Equipment, was man heute so braucht, um einen guten Sound herzustellen. Und es gibt ja keine Gemeinde mehr, die nicht heute eine Band hat mit irgendwelchen tollen Gitarren und was weiß ich nicht alles. Du kannst mit Geld kannst du eine ganze Menge an Formen ins Leben rufen. Dadurch hast du noch nicht das Leben. Dadurch hast du noch lange nicht. Neulich war ich in einer Gemeinde, die haben für 80.000 Mark gerade eine Lichtanlage oben eingebaut. Und ich dachte, wofür ist das für unsere jungen Leute? Ja, wie viele junge Leute kommen denn bei euch? Ja, einmal im Monat 60. 80% der westlichen Kirche an Finanzen, an Zeit, an unserer Kraft geht in uns selbst. Und damit sind wir wieder bei dem Ghetto. Wir bauen unser Ghetto, wir schmücken unser Ghetto. Ja, und dann kommt wieder ein neuer Teppich ins Ghetto und dann kommt wieder eine neue Farbe ins Ghetto und dann noch größere Verstärker und statt Overhead kommt dann ein Beamer ins Ghetto und wir polieren unser Ghetto. Wenn wir 80% aller unserer Ressourcen in Evangelisation und im Dienst an Armen und Bedürftigen und der Weltmission investieren würden, wir könnten 90% investieren. Würde Gott uns über die Maßen beschenken mit dem, was Erweckung ist. Die meisten denken, wir bekommen eine Erweckung noch so obendrauf, so als Sahneguss. Ja? Wenn wir nur lange genug beten, Mann, wie lange beten wir eigentlich schon in Deutschland? Und ich glaube, Gebet ist wichtig. Aber ihr Lieben, beim Beten dürfen wir Folgendes nicht vergessen. Der Herr wird immer sagen, wenn du betest, geh. Wenn du wirklich ehrlich betest, wirst du gar nicht lange beten und der Herr wird sagen, geh! Ja? Eines Tages kam ein Teenager zu mir, 10, 11 Jahre alt und sagte, ich habe gebetet und der Herr hat mir gesagt, wir sollen dieses Jahr in die Mongolei gehen. Der Herr sagt immer, geh! Der Herr sagt nicht, oh toll, boah, ich ist 6 Stunden am Tag, ich würde schätzen, wenn du 8 Stunden am Tag beten würdest. Habe ich noch nirgendwo gehört, dass der Herr sowas sagt. Der Herr zieht einen manchmal raus, vielleicht um 40 Tage zu fasten und zu beten, aber nur, um vollmächtig zu gehen. Jesus hat keine Mönchsbewegung und Klosterbewegung ins Leben gerufen, keine kontemplative Bewegung, sondern nach 40 Tagen hat ihn der Heilige Geist an die Hecken und Zäune geführt. So, wenn wir wirklich beten, sagt der Herr, sofort, geh. Und als dieser Teenager zu mir kam, da dachte ich, meine Herren, was erzählt er mir da? Weißt du überhaupt, wo die Mongolei ist? Kennst du die Geschichte der Mongolei? Das sind so wilde, ganz wilde sind das. Tatsache war, ich kannte die Mongolei nicht. Ich wusste nur, dass da irgendwann mal Kublai Khan und Genghis Khan gehaust haben und dass es heute ein kommunistischer Staat ist oder ein ehemaliger kommunistischer Staat, war ja Anfang der 90er Jahre. Eine lange Geschichte kurz zu machen, wir sind gegangen. Wir hatten kein Geld. Absolut nichts. Und der Herr hat uns beauftragt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Er hat uns beauftragt, die Armen und Bedürftigen zu speisen. Und dann mit dem großen 40 Tonner und 30 Leuten und noch einen kleinen LKW und noch was Kleineres und sind wir dann los. Und der Herr oben auf dem Gebetsberg, der Herr hat gesagt, an dem Tag, an dem Abend, wo wir sie ausgesandt haben, und ich bin mit euch, über euch, unter euch, ich werde euren Zug beschließen. Gewaltige Verheißungen. Ergebnis war, am nächsten Morgen haben wir den 40 Tonner zu Schrott gefahren. Glaubst du immer noch, der Herr ist mit dir? Ein paar Leute hatten Rippen gebrochen, Arme gebrochen. der Herr hat das Team gesichtet, 15 Leute nach Hause. Und immer, dann bei der nächsten Grenze hatten wir wieder einen Unfall. Der hat uns dezimiert. Als wir bei Gideon, als wir in Novosibirsk ankamen, da hatten wir nichts mehr. Aber wir sind trotzdem gegangen. Und ich sagte, Herr, wie soll ich denn überhaupt predigen? Ich kann kein Russisch und Mongolisch kann ich schon mal gar nicht. Vielleicht mal eine Zungensprache, who knows. Ja? Und der Herr sagte, du wirst deinen Übersetzer auf der Straße finden. Habe ich geglaubt, also los. Ja? Und dann kamen wir da an mit über einer Woche Verspätung. Und wir kamen da an. Und wir haben gebetet. Ja, wir haben dann nicht mehr in unserem Kämmerlein gebetet. Dann haben wir auf der Straße gebetet. Denn der Herr hat gesagt, du wirst den Übersetzer auf der Straße finden. Du kannst niemanden auf der Straße finden, wenn du in deinem Kämmerlein betest. Und dann gingen wir so daher und auf einmal bleibt eine Frau vor uns stehen auf einem uralten Motorrad, das hättest du in jedem Indiana Jones Film gebrauchen können, wa? Uralt! Uralt! Und in perfektem Deutsch sprach diese Mongolin mich an. Kommen Sie aus Deutschland. Herzlich willkommen in der Mongolei. Und wir waren in der Westhauptstadt, der westlichen Hauptstadt der Mongolei. Westlichen Hauptstadt. In dieser Stadt war noch nie ein Ausländer. Es gab keine Lebensmittel in der Stadt. Außer verseuchte Teichtaschen auf so einem Schwarzmarkt. Jeden Laden, den wir getroffen haben, war empty, leer. Kranke, noch und nöcher. Eine absolut sterbende Stadt. Und ich wusste sofort, als die Frau mich ansprach, das wird meine Übersetzerin. Und ich fragte sie, wo hast du denn so gut Deutsch gelernt? Sie sprach fast akzentfrei Deutsch. Und sie sagte, damals waren wir Teil des Sowjetsystems und man hat uns in die DDR zum Studieren geschickt. Da habe ich mein Deutsch gelernt. Hey, der böse Kommunismus. Hä? Gott gebraucht das Böse, um etwas Gutes daraus zu machen. Weißt du, dass Mao Zedong, ich sage nicht, dass Mao Zedong gut war, ich sage nicht, dass er von Gott gesandt war, aber wisst ihr, alles findet statt unter der absoluten Oberaufsicht von Gott. Die dürfen gar nichts machen, was irgendwie dem Reich Gottes schadet. Mao Zedong hat es geschafft, eine Einheitssprache zu organisieren im ganzen Land. Weißt du, wofür das wichtig war? Für das Wort Gottes. Dass wir nicht tausend verschiedene Dialekte haben und die sind alle sehr kompliziert, die chinesischen Dialekte. Das ist jeder Dialekt ist eine eigene Sprache mit eigenen Schriftzeichen und Satzstellung, was Grammatik, alles. Jetzt können wir in Mandarin ganz China versorgen mit dem Wort Gottes. Das hat es vorher nicht gegeben. Gott gebraucht eine ehemalige DDR, um solche Leute wie diese Übersetzerin, sie ist heute gläubig mit ihrem ganzen Haus, um sie zu gebrauchen, das Evangelium zu verkündigen. Auf der Straße habe ich sie gefunden. Und sie war eine sehr gute Bekannte vom Bürgermeister. Und sie hat mich zum Bürgermeister geschleppt. Und wir haben mit dem Bürgermeister gebetet. Der wusste überhaupt nicht, was Beten ist. Und als wir für ihn beteten, da fing er an zu schwitzen. Der hielt sich an seinem Schreibtisch fest. Denn wir haben ihm gesagt, dass wir Botschafter des lebendigen Gottes sind. Und er wusste, er hat es mit Botschaftern zu tun. Der hielt sich am Tisch fest. Der dachte, gleich kommt ein Blitz aus dem Himmel. Und seine erste Frage nach dem Gebet war, mit Tränen im Gesicht, wer seid ihr wirklich? Und dann hat er für uns die ganze Evangelisation organisiert. Er hat uns das Radio geöffnet. Er hat uns zum richtigen Platz geschickt, wo immer 5000 Leute sowieso schon drauf waren. Er hat uns die Polizei zum Schutz gegeben. Er hat das ganze Ding abgesegnet, ohne dass er Christ war. Und dann haben wir das Evangelium jeden Nachmittag verkündigt, waren sehr schnell fertig mit unseren Hilfsgütern, das war eh alles viel zu wenig. Und dann haben wir Zeichen und Wunder erlebt, wie ich das nirgendwo sonst erlebt habe. Wir wussten nicht, als wir in die Mongolei fuhren, dass es da überhaupt keine Kirche gibt in der Mongolei. Dass es da überhaupt keine Christen gibt, das wussten wir alles gar nicht. Wir wussten nicht, dass wir im muslimischen Gebiet gelandet sind, wir wussten das alles nicht. Ne? Die Moslems kamen auch gerade und versuchten, die Kasachen, die mongolischen Kasachen wieder für den Islam zu gewinnen. Wir haben keine Ahnung gehabt. Wir sind manchmal so damit zu beschäftigt, zu beten und dann zu studieren, das Land und die Sprache und dies und das und jenes. Meine Herren, auf was die Leute warten, ist nicht deine Bildung, ist nicht deine Ausbildung. Im Westen Europas sind wir überbildet, wir sind überbildet, wir sind total verbildet. Und wir sind so kompliziert, auch als Christen, wir sind so kompliziert, dass wir die einfachsten Dinge des Evangeliums nicht wissen, nicht erfahren haben, geschweige denn weiter vermitteln können. Wenn du in eine große Konferenz hineinfragst, wer hat schon mal jemand persönlich zu Jesus geführt, da wirst du mindestens 50% haben, die da keine Erfahrung haben. Wer kann andere trainieren, dass sie das Evangelium erfolgreich weitervermitteln? Dann hast du fast alle. Was machen wir eigentlich mit dem Schatz, den wir hier in ihren Gefäßen haben und den wir Jesus nennen? Was hast du da für einen Jesus in dir? Ne? Und wir müssen nicht denken, wir müssen das noch und das noch. Und weißt du, die Welt wartet nicht auf ausgebildete Leute und eingebildete Leute, sondern die Welt wartet auf Menschen, die in einer einfachen Liebe zu Jesus ihre Geborgenheit haben und von denen etwas ausgeht. Und das spüren die. Das spüren die Kommunisten, das spüren die Atheisten, das spüren die Buddhisten, das spüren die Moslems, das spüren die Kleinsten der Kleinen. Weißt du, ich werde es nie vergessen, das hat mein Leben verändert. Manche Dinge verändern unser Leben. Ja? Der Geist Gottes verändert unser Leben, das Wort Gottes verändert unser Leben, Menschen verändern unser Leben, aber auch manche Erfahrungen, die wir so machen, die sind sowas von prägend. Und diese Erfahrung war prägend. Ich bin eigentlich so groß geworden, dass ich dachte, ja, wir müssen erstmal unsere Stadt erreichen und Deutschland erreichen und damit haben wir genug zu tun. Klingt irgendwie logisch, ne? Klingt sogar richtig vernünftig, ne? Was sollen wir in der Weltgeschichte rumgeistern, wenn wir noch nicht mal ein Mandat in unserer Stadt haben? Ich habe das nicht verstanden, was da in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht. Dass die Verheißung des Heiligen Geistes, ja, die Kraft des Heiligen Geistes, auf uns kommen wird und dass wir seine Zeugen sein werden in Jerusalem, Judäa, Samarien bis an die Enden der Erde. Und dann gab es eine Zeit, wo ich geglaubt habe, ja erst muss ich Jerusalem erreichen und dann Judäa und Samarien, das ist das Sauerland und dann Deutschland und dann irgendwann vielleicht mal die Welt und eine Berufung in die Weltmission habe ich sowieso nicht. Ich kannte bis vor ein paar Jahren, bis 96 konnte ich noch nicht mal Englisch sprechen, bis mich Gott verdonnert hat, ein Jahr Englisch zu studieren. Da war ich schon weit über 40. Ich war nicht mehr motiviert. Ich konnte mir drei Übersetzer mitnehmen. Und Gott hat gesagt, ich will, dass du persönlich kommunizierst. Und dann bin ich mit meiner Frau fast jeden Tag nach Dortmund gefahren. Auf die Inlingua-Schule. Und dann war ich wie so ein Blödmann da. Und habe meine englische Grammar lernen müssen und Vokabular, mir quante die Birne. Ich sag dir, ich hab zu Hause, wir haben so viele Hausaufgaben mitbekommen. Ja, so. Und ich sah mich da und ich dachte, Gott, was machst du eigentlich hier mit mir? Ist das der Weg, wie du mich, habe ich irgendwas gemacht, was dich geärgert hat? Ja. Unsere ganze Gemeinschaft hat uns freigesetzt dafür. Und ich dachte, naja, vielleicht ist das der Weg, wie sie uns loskriegen möchten. Und obendrein noch meine Frau, die hat Nachrichten angeschaut und ihr Englisch gemacht wie Kreuzworträtsel. Und jedes Wort, das sie einmal gelesen hatte in Englisch, das behielt sie sofort. Und ich fühlte mich, als wenn ich ein Sieb mit solchen Löchern hätte da oben. Und ich bin gestorben. Ich wollte schon nach einem Monat wollte ich total aufgeben. Ihr Lieben, ich spreche vom Sterben, das war auch Sterben. Ich dachte, da komme ich nie wieder raus, aus dem Mist komme ich nie wieder raus. Und dann hat Gott Türen in Amerika geöffnet und dann habe ich in einem halben Jahr in 42 verschiedenen Kirchenwerken und Gemeinden auf Englisch gepredigt und die Salbung kam. Wovon spreche ich hier? Dass wir uns herausfordern lassen an den richtigen Stellen. Und damals in 1987, dann endlich ist es Gott gelungen, mich in Bewegung zu kriegen. Ja, von diesem ganzen Denken wegzukriegen. Erst erst ich, ne? Erst war ich nur wichtig. Ja. Oh Gott, danke, dass du mich liebst und dass du mich heilst und hier habe ich noch ein Wehwehchen und da ist noch ein Wehwehchen. Ich meine mir mich und Gott und ich und das und Kingdom of Self oder sowas. Und dann kriege ich schon raus, es geht auch um andere. Ja, es geht auch um andere. Und es ist segensreicher, für andere zu lieben, auch selbst geliebt zu werden. Es ist viel segensreicher, das macht mich gesund, dann kriege ich das raus. Dann die Stadt, boah, dann kam ich mir schon ganz toll vor, die Stadt, boah, die Stadt. Und als ich dann auch noch merkte, dass die meisten Gemeinden, die schon 100 Jahre alt sind, noch nicht mal die Perspektive hatten, da kam ich mir ganz, dolle vor. Ne? Und dann merkte ich, na, es ist das Land. Es ist das Land, wir haben eine Verantwortung für unser Land. Und dann irgendwann kam das ganze Ding mit der Welt. Und da kam ich an meine Grenzen. Ganz einfach an meine Grenzen. Bildungsmäßig an meine Grenzen. Ganz einfach. Aber Gott hat gewirkt. Und ich werde es nie vergessen, wie ich meine erste Missionsschnuppertour gemacht habe. In eine völlig andere Kultur. Gott hat zu uns über China gesprochen. Gott hat zu uns über Asien gesprochen. Das ist unser größtes Stück von dem Kuchen. Im Psalm 2, Vers 8 heißt es ja, bitte mich und ich will dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Ich habe das einmal in meinem Leben gebetet. Einmal. Hat man nicht mehr Glauben dafür gehabt, dass das funktioniert. Irgend so ein Typ kam da und sagte, hey, betet das mal jetzt. Betet das mal einmal. Geht auf die Knie und betet das mal. Und dann öffnet euer Herz und eure Ohren. Und dann werdet ihr genau hören, was für ein Erbe Gott für euch hat und in welche Völker er euch schicken möchte. Und ich knie da auf meinen Knien und ich bete das ganz schlicht und einfach. Ohne irgendwie eine Erwarte. Ohne Expectation. Und sofort sprach der Herr zu mir über Asien und China. Das hat mein Leben verändert. Das hat unseren ganzen Dienst verändert. Absolut. Und wir sind heute mit Langzeitdienst. Wir haben damals sofort Leute in der Mongolei gelassen. Es waren zwei unserer Schüler. Die machten so einen Sommerkursus bei uns mit für 6 Wochen. Ohne die wäre das nie entstanden, was heute in der Mongolei zu finden ist. Heute gibt es fast 200 Gemeinden in der ganzen Mongolei. Wir haben Konferenzen mit Tausenden von Mongolen. Gott baut sein Reich und die Pforten der Hölle können es nicht mehr überwinden. So, dann ging ich das erste Mal nach Asien und kam aus dem Staunen nicht mehr raus. So viele Menschen. Und ich dachte manchmal, mein Gott, hast du die alle im Blick? Kann es wirklich sein, dass du jeden Einzelnen persönlich kennst? Als ich das erste Mal in Shanghai gelandet bin, am Bahnhof, nach 36 Stunden Zugfahrt, das war ein Abenteuer in sich, da habe ich gedacht, das ist ja wie Karneval in Köln, andauernd. Ja, wirklich, Menschen, 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 Menschen. Weit über 1 Milliarde Menschen in China. Und in ein paar Jahren hat Indien China überholt. Wir sind jetzt auch in Kaschmir, haben ein Team in Kaschmir. Das ist ein total heißer Ort, das sage ich dir. Wir lieben es, an die heißen Orte zu gehen. Ja. Tibet, das ist ein heißer Ort. Kann ich dir aber sagen, du könntest dir Geschichten erzählen. Und so, wir machen so unsere Schnuppertouren, machen so viel Erfahrung. Gott hat sofort gesprochen in Shanghai. Ihr werdet wiederkommen nach Shanghai. Ihr werdet wiederkommen nach Hongkong. Und dann sind wir nach Manila gefahren und haben da vieles gesehen, was Gott tut und weißt du, ich werde nie vergessen, dass ein junger Mann aus Australien Anfang 2022, der lebt in so einem Slum-Gebiet mit einem Team. Die waren da für so einen Sommereinsatz hingegangen aus Australien. Und jetzt lebten sie schon 2 Jahre da. Also er war 20, als er da hinkam. Und wir haben ihn ein bisschen interviewt. Die sahen sowas von glücklich aus, da in diesem Slum-Gebiet. Kein fließend Wasser, alles dreckig, Ratten. Wirklich, das ist das nackte Chaos. Ne? Albtraum, überhaupt da nur die Gerüche. Da zu leben. Und die sahen so glücklich aus. Und ich habe ihn gefragt, was macht dich so glücklich hier? Und er sagte, ja, vor 2 Jahren haben wir einen Einsatz hier gemacht. Und nach 6 Wochen haben wir unsere Koffer gepackt und wollten abreisen. Und dann am letzten Abend haben wir noch ein bisschen hier rumgesessen. Und da kam diese Frau mit einem blutenden Bündel in ihrem Arm. Einem bisschen größeren Baby. Und das Baby blutete und alles war voller Blut. Und dann kam diese Frau hier rein und brach zusammen. Und draußen war eine Schießerei und eine Kugel hatte sich verirrt und in ein Querschläger in den Kopf des Babys. Und sie schrie, helfe, helf mir, helf mir. Und das Baby blutete aus. Und sie wussten, Ambulanz, bis die da sind, kein Geld, du wirst nicht behandelt, wenn du nicht bezahlen kannst. Das ist die Situation. Wir beschweren uns, wenn wir ein bisschen Geld für Medikamente bezahlen müssen. Ne? Das ist die Situation. Und in ihrer ganzen Hilflosigkeit schrien sie zu Gott. Und plötzlich stoppte das Bluten. Eine lange Geschichte kurz gemacht. Das Kind wurde geheilt. Es lebt heute noch. Und der Herr sprach, bleibt. Bleibt. Dann sind sie geblieben. Und so ein paar Sachen haben wir gesehen, die Gott da in dieser riesigen Stadt mit 14 Millionen Einwohnern tut. Und damals sah die ganze Stadt aus wie ein Slumgebiet. Und dann lebten da 150.000 Menschen auf dieser Müllkippe. 150.000 Menschen auf einer Müllkippe. Nicht so eine schöne Müllkippe wie hier so. Ne? Nicht so. Diese Müllkippe brannte Tag und Nacht. Auf dieser Müllkippe fandest du Ratten größer wie Katzen. Und zwar nicht nur vereinzelt, jede Menge. Und diese Menschen hausten da in so Pappschachteln. Kinder. Da gab es diese großen Bulldozer, die dann den Müll platt walzten. Und weil die Müllkippe der Spielplatz der Kinder war, haben sie öfters mal ein Kind in den Müll gewalzt. Und als wir dort ankamen, ich konnte kaum Englisch und man erzählte mir, nachdem wir verschiedene Dienste gesehen haben von verschiedenen Kirchen und Gemeinden, dass wir abends auf eine Müllkippe gehen würden, um dort was anzuschauen. Ich dachte, was schleppen die uns nach so einem Stresstag auf eine Müllkippe? Was in aller Welt soll ich auf eine Müllkippe? Ich wusste bis dato nicht, dass Menschen auf einer Müllkippe leben. Ich wusste das nicht. Heute wissen wir mehr darüber. Und als ich dann da diese ganzen Hütten sah, und da war gerade eine Masernepidemie und 80 Kinder waren innerhalb von 2 Wochen gestorben an Masern. Und Seuchen und Krankheiten und kein fließendes Wasser. Und die Menschen haben den Müll sortiert, Plastik und Metall und so, und haben es verkauft. Und den ganzen Tag waren sie mit so Masken da, boah, wie so eine Szene aus einem Endzeitfilm. Und dann die Kinder, die vielen Kinder. Und wir kamen da, ich dachte, was machen wir hier? Wir sind ja der absolute Fremdkörper hier. Und unsere Freunde sagten, wir möchten hier Trinkwasserstruktur anlegen. Wir sind hier und versuchen, erste Hilfe, auch medizinische Hilfe hier zu geben. Und wir haben gerade angefangen und bitte betet für uns. Und dann kam diese Horde von Kindern. Und ein kleines Mädchen hat mein Leben verändert. Die war so groß. Und sie sah mich und sie rannte auf mich zu. Und sie hatte eine Rotznase und dreckig. Und als sie näher kam, Läuse. Und ein offenes Knie und Eiter kam raus und alles hat gestunken. Und dieses Kind kam auf mich zugerannt. Und ich sah auch, was dieses Kind wollte. Das Kind wollte, dass sie wollte in meinen Arm springen und dass ich sie. Das Kind wollte Zärtlichkeit, das Kind wollte Liebe, das Kind wollte in körperliche Berührung mit dem Weißen irgendetwas da. Ja, wir sind absolute Exoten da. Ne? Jeder von euch würde als eine absolut reiche Person angesehen werden in dieser Region dort. Steinreich. Und alles, diese ganzen Gerüche und alles, was ich da erlebte, es hat alles in mir auf Abwehr gestanden. Und ach, Ekel. Und ich dachte, nicht auch noch da Blagen auf dem Arm mit ansteckenden Krankheiten. Und alles war in mir auf Abwehr. Und das Kind kam näher. Und der Geist Gottes sprach zu mir und er sagte, wenn du dieses Kind nicht lieben kannst, vergiss unsere Beziehung. Wir kommen zum Wesentlichen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe kein großes Heilige Geist, Feeling, Charismatisches, wow. Ne? Ich habe einfach eine nüchterne Entscheidung getroffen und habe Ja gesagt zu ansteckenden Krankheiten und habe Ja gesagt zu Läusen. Ich habe Ja gesagt zum Elend. Und dann hing das Kind schon auf meinem Arm. und ohne Rücksicht auf irgendwas da in mir abging. Die nahm mich und die schmuste und die Rotze hing an meiner Backe und meine Klamotten waren voll Blut und Eiter. Und ich war überzeugt, alle Läuse würden sich riesig freuen, jetzt in diesen lausefreien Kopf hineinzusteigen. Und ich bin gestorben, ihr Lieben. Das ist das, was passiert ist. Ich bin gestorben. Und dann rutschte das Kind so an mir runter und hielt mich fester an der Hand. Und war absolut stolz darauf, so einen weißen Masser als Freund zu haben. Und dann hat sie mich zu ihrer Familie geführt. Und ich habe meine Lebenslektion bekommen. Meine Lebenslektion, worum es eigentlich in unserer Beziehung zu Jesus geht. Dass es eben nicht darum geht, dass du, wer weiß, wie viele Schulausbildungen hast. Und du musst auch nicht Professor sein und Krankenschwester und du musst auch nicht Arzt sein. Wenn es ist, okay, Gott hat nichts dagegen. Aber es ist nicht die Voraussetzung, um die Liebe Gottes in eine verlorene und sterbende Welt zu bringen. Das ist nicht die Voraussetzung. Das Kind hat nur nach einer Sache geschaut, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Annahme, ein bisschen Wärme inmitten von dem Chaos. Das ist das, wonach sich alle Menschen sehnen. Ob das in einer westlichen Welt ist, ob das in einem Altenheim ist, ob das bei den Eskimos ist oder bei den Indianern oder Südamerikanern oder Afrikanern, das ist egal. Ob das die Homosexuellen sind, wo auch immer, ob das die Perversen in einer Diskothek sind, ob das Prostituierte sind, alle Menschen sehnen sich danach. Die haben diese Ursehnsucht nach Liebe und Geborgenheit in sich. Und die Menschen sind krank, weil es nicht befriedigt wird. Und ohne Gott diese Sehnsucht zu stillen, ist so gut wie unmöglich. Und was hat mich diese Situation gelehrt? Das Kind hat nicht gefragt, wie viele Kreditkarten ich in meinem Portemonnaie habe. Es hat nicht gefragt, ob ich eine theologische Ausbildung habe. Es hat nicht gefragt, welcher kirchliche Hintergrund bringe ich damit, ne? Welche konfessionellen Hintergrund bringe ich mit? Es hat nicht gefragt, bin ich reich oder arm? Es hat nicht gefragt, aus was für einem Land ich komme, aus was für einer sozialen Schicht ich komme. Es hat nicht gefragt, ob ich ein Leiter bin oder ob ich kein Leiter bin. Es hat gar nicht gefragt. Da war eine Sehnsucht in dem Kind und Gott hat dieses Kind berührt. Du hättest das Kind sehen sollen. Dann, ich glaube, das Kind hat die beste Zeit auf dieser Müllkippe gehabt in dem Moment. Das ist unsere Berufung. Und als ich von der Müllkippe runterging, ich war einer der glücklichsten Menschen. Während ich runterging und der Heilige Geist sprach, ich bringe euch in diese Stadt. Ich bringe euch in diese Stadt, damit ihr den Armen, den Bedürftigen, den Schwachen, den Verlorenen, den Kindern, den Ausgestoßenen das Evangelium bringt. Jetzt gerade war ich in Manila mit unserer Band. Und unsere Leute, die da schon über 10 Jahre mit Drogenabhängigen und Straßenkindern arbeiten, die arbeiten in einem Gefängnis mit 1900 Männern, Insassen in diesem Gefängnis. Und sie haben es geschafft, dass wir da mit der Band reingehen konnten. Und das klingt nach Fun. Ja, das ist auch Fun. Aber es geht um mehr, als in ein Gefängnis zu gehen und ein Konzert zu machen, ihr Lieben. Ich kam in das Konzert und in das Gefängnis und ich habe 3 Schritte reingemacht. Da habe ich gedacht, wir sollten unsere Frauen hier besser gleich wieder rausbringen. Vor unseren Augen haben die Drogen genommen, Shabu geraucht, Crack, alles Mögliche. Die haben kleine Kinder gehandelt, die da rumliefen für ihre perversen sexuellen Spielchen. Das war wirklich die Hölle auf Erden. Dämonisiert, Transvestiten, Homosexuelle praktizierten da ihre Sachen vor unseren Augen. Ich habe ganze 5 Polizisten gezählt. Das war alles kontrolliert bei irgendwelchen Knackis, die da Macht ausübten. Und wir kamen da rein und wir haben da ein Konzert gemacht. Und eine Stunde haben wir da geackert und die haben uns vereimert, die haben uns ausgelacht, ich dachte, was machen wir überhaupt hier? Was machen wir überhaupt hier? Aber dann bei einem Anbetungslied, da brach der Geist Gottes durch. Da brach der Geist Gottes durch. Und zig von diesen Knackis haben ihr Leben Jesus gegeben. Und dann haben wir mit denen gefeiert. Dann haben wir für sie gebetet. Und ihr hättet sehen sollen, wie die uns verabschiedet haben. Ihr hättet das sehen sollen. Die haben Handys da teilweise, haben uns ihre Handynummer aufgeschrieben. Und bitte kommt wieder. Und das ist ein Knast, wo Leute 10 Jahre drin sind und mehr. Und sie haben gesagt, das war der schönste Tag, der schönste Moment in unserem Leben, dass ihr gekommen seid und dass ihr uns die Liebe Gottes gebracht habt, dass wir nicht verloren sind, dass wir nicht aufgegeben sind. Und unsere Leute arbeiten da drin. Das ist das, worum es geht. Das ist das, worum es geht. Da gibt es Situationen, da ist eine Mutter mit einem Kind, sie lebt nicht auf einer Müllkippe, sie lebt nur in einem Slumgebiet von dieser Stadt. Und ihr Kind ist krank und sie muss es behandeln lassen und sie rennt von Krankenhaus zu Krankenhaus und niemand versorgt dieses Kind, weil die Mutter nicht bezahlen kann. Dann kommt sie in ein Krankenhaus und der Arzt sagt, ja, ich werde dein Kind behandeln, wenn du mir $8 für die Behandlung hier lässt. Und sie sagt, ich habe auch keine $8. Ich werde die $8 auftreiben, nur lass dieses Kind, darf ich dieses Kind hier irgendwo liegen lassen, bis ich wiederkomme? Und der Arzt sagt, ja, da auf der Erde, auf dem Flur. Und dann hat sich die Frau für $8 zweimal prostituiert, das erste Mal im Leben. Und dann kam sie wieder und brachte dem Arzt das Geld und das Kind war gestorben. Was machen wir eigentlich mit unserem Leben? Wir haben ein Team in Novosibirsk und auch da einen Dienst auf der Müllkippe. Dort leben die Leute in Erdlöchern. Die leben richtig in Erdlöchern. Im Winter ist es 40, 50 Grad minus. Wenn du draußen lebst, überlebst du das nicht. Da sterben Hunderte und Tausende von alten Menschen, die zur Zeit der Sowjetunion genug Geld hatten für ihre Altersversorgung. Und dann brach das ganze System zusammen und die Marktwirtschaft kam und dann war Rubel nichts mehr wert. Und jetzt sind Zehntausende, Hunderttausende von älteren Menschen einfach auf die Straße geschmissen. Niemand kümmert sich darum. Es gibt allein in Russland 2 Millionen Heroinabhängige, seitdem das System zusammengebrochen ist. 2 Millionen, das ist die offizielle Zahl, die Dunkelziffer ist weitaus höher. Der Herr hat zu uns über diese älteren Menschen gesprochen. Und da leben sie an dieser Müllkippe in Erdlöchern. Wir kamen dahin und jemand hat uns gesagt, da leben Menschen und wir haben keine Menschenseele getroffen. Und wir haben uns auf diese Müllkippe gestellt und Jesus angebetet. Und plötzlich kommt da jemand aus der Erde. Und dann kommt da noch jemand aus der Erde. Und Kinder und alte Leute und alles. Und wir haben viele Bekehrungen dort erlebt, die dort heute nicht mehr leben. Und da sind die alten Leute da hinterm Bahnhof. Und das Militär kommt ab und zu mal, um die Stadt zu reinigen. Das heißt, diese alten Leute werden verprügelt mit Gummiknüppeln. Und dann schmeißt man sie auf Militärlastwagen wie Vieh und fährt sie weit raus in die Pampa. Und da kippt man sie ab wie Müll. Nur, dass sie dann wieder angekommen, kochen kommen und dann weiterleben in der Stadt. Das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu kriegen. Und wir haben eine Suppenküche gegründet für diese alten Leute. Und wir nehmen diese alten Leute auf und bringen ihnen die Liebe Gottes. Und ihr solltet sehen, wie sehr sie sich nach der Liebe Gottes sehen. Weißt du, als ich auf dem Weg in der Mongolei war, da habe ich all diese Sachen getroffen. Und da war diese Frau, diese 60, 65, 70-jährige Frau, total dreckig. Und dann kniete sie da, wir gingen daher, wir knieten sie an der Hauptstraße. Und da war eine Pfütze, die war so dreckig wie Altöl eines Autos, das man abgelassen hat. Und sie kniete dort und sie trank dieses Wasser. Sie hatte Durst. Und dann wusch sie sich mit diesem Dreckwasser durchs Gesicht. Und dann kam dieser alte Mann da, vielleicht 80, noch so einen alten Orden irgendwo an so einem Anzug, alles verdreckt. Und er lebte auf der Straße und bettelte um Brot und wir haben ihn zum Essen eingeladen. Und ein paar Schritte weiter, da war so eine öffentliche Bedürfnisanstalt, Toilette, kannst du gar nicht dazu sagen. Da stand meilenweit gegen den Wind und da sah ich 3 alte Frauen im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Und mein Freund sagte, das ist ihre Wohnung. Und ich fragte, wer kümmert sich um diese Leute? Haben sie gerade neue Gemeinden gegründet? Halleluja, Kleppi, Happy Vereins. Die haben sich nicht um die Leute gekümmert. Die Regierung kümmerte sich nicht um die Leute. Kein Sozialfeind, niemand. Und Gott sagt, ich habe euch hier hingebracht, damit ihr euch um die Leute kümmert. Sibirien, Novosibirsk, a tough city, absolut tough. Und du solltest den Dienst sehen. Ist das einfach? Nein. Gott hat niemals gesagt, dass sowas einfach ist. Aber er hat auch nicht gesagt, es ist unmöglich. Er hat gesagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und Gott ehrt Menschen mit Glauben. Gott ehrt Menschen mit Glauben, die schlicht und einfach das Wort Gottes ernst nehmen und sich senden lassen. Brauchst du eine Sonderberufung für so etwas? Viele beten, oh, ich habe, Herr, rufe mich, so wie Jesaja. Ja? Gott hat nicht gesagt, Jesaja, ich rufe dich. Er hat ein permanenter Ruf im Kosmos. Ein permanenter Ruf. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Das klingt 24 Stunden im Kosmos. Und was meine ich damit? Es gibt Leute, die haben so die hören den Ruf der Berge. Ja, hast du schon mal gehört? Die hören den Ruf der Berge und dann werden das irgendwie so Bergkraxler und boah, das finden sie total gut. Der Ruf der Berge oder der Ruf der See, ne? Dann werden sie Seemänner. Das hören nicht alle Leute. Das hören nur manche Leute. Und da gibt es diesen permanenten Ruf. Wer will mein Bote sein? Wen soll ich senden? Zu meinen Bedingungen. Und Jesaja sagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Du brauchst nicht einen Spezialruf, einen Sonderruf, drei Propheten, die über dir beten und rütteln und schütteln und was weiß ich nicht alles. Und ach, meine Herren, wir sind so kompliziert. Es ist so simpel, es ist so einfach. Und mittendrin, dann geht Gott mit dir. Wir haben Leute da draußen, habe ich manchmal gedacht, wer die es überhaupt schaffen? Ja, und dann wachsen die über sich hinaus. In Kaschmir, da ist eine Frau, die kenne ich schon lange. Wenn die mir immer kam mit Indien, dann, ja, Mädel, du brauchst innere Heilung, du brauchst, und die hat mich total genervt, ne? Und dann haben wir sie mal mitgenommen nach Indien und dann kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Da kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Da kam ich mir vor wie amputiert. Ich kam mir vor wie ein blutiger Laie. Auf einmal war die in ihrem Erntefeld da und das war, als wenn die immer da gewesen wäre. Die konnte kein Hindi, die Armen können auch kein Englisch und so ist das nur. Aber ihr Herz, sie ließ die Hungrigen ihr Herz finden. Und ein Hungriger, wenn der jemand findet mit einem Herzen, boah, springt er sofort drauf an, ist sofort eine Kommunikation da. Du brauchst nicht die Sprache. Ist nicht notwendig. Ist nicht notwendig, eine komplizierte Ausbildung zu haben. Hat nicht Gott das erwählt, was nichts ist vor der Welt? Um zu Schanden zu machen, was etwas ist vor der Welt? Haben wir nicht manchmal alle auf der Latte, dass wir dass wir einen Standard ansetzen im Reich Gottes, der in der Wirtschaft gefragt ist. Das Reich Gottes funktioniert nicht so. Das Reich Gottes funktioniert anders. Da ist dieser permanente Ruf und Gott möchte, dass du gehst. Gott möchte, dass du gehst. Dass du gehst, dass du gehst. Und da ist dieser kleine Junge gewesen, der sein Leben verkauft hat, um seiner Familie an Lebensexistenz, an Lebensgrundlage zu vermitteln. Und diese Städte, diese riesigen Städte in unserer Welt, die sind voll von Sextourismus und Prostitution und all solchen Sachen. Und es sind die Westler, die dahin gehen. Und die das missbrauchen und die Armut missbrauchen, um ihre Lüste und ihre Begierden und ihre Perversionen auszuleben. Und da war dieser Junge 12 Jahre alt. Und die sehen meistens jünger aus. Und dann ist er sexuell missbraucht worden. Hat sich verkauft und man fand ihn in so einer Absteige im Sterben. Und er kam in ein Krankenhaus und die Ärzte haben 3 Tage um das Leben dieses Jungen gerungen. Und dann wachte er auf und das Erste, was er sagte, ich habe den Teufel gesehen und der Teufel ist ein Weißer, ein Westler. Und es ist sehr selten, aber die Polizei hat diesen Mann gesucht, diesen Westler. Und sie hat ihn gefunden, mitten im Rotlichtviertel von Manila. Das war ein Arzt aus Österreich. Und er ist auch verknackt worden. Aber in 99,9% der Fälle läuft das nicht so. Die Fessler kommen und kaufen sich 2, 3, 4, 5, 6 Kinder und fahren auf irgendwelche Inseln. Und anstatt die Liebe Gottes zu bringen, passiert das. Du schämst dich in Grund und Boden, wenn du in diese Länder gehst. Und es wird Zeit, dass andere Westler kommen. Es wird Zeit, dass das Volk Gottes aufsteht und das Volk Gottes endlich was mit der Liebe macht, die Gott in unser Leben ausgegossen hat durch seinen Heiligen Geist. Und wir werden nicht müde, junge Leute zu rufen, alte Leute zu rufen. Jetzt in unserer Schule haben wir eine Bandbreite von 17, die jetzt am Freitag anfängt, 17 bis fast 70. Ich glaube, dass 70-Jährige gewaltig gebraucht werden können im Reich Gottes. Genauso wie junge Leute. Und wir werden nicht müde. Unsere Schule hat nicht das Ziel, dass du ein bisschen cleverer wirst, ein bisschen schlauer wirst. Nein, das ist ein hartes Trainingscamp. Das ist im Grunde genommen eine richtige, solide Grundausbildung, wo Gott die Leute richtig schleift und zerbricht. Und ich bring dich nicht um, ich will dich auch nicht umbringen und ich will dich auch nicht zerbrechen. Das ist nicht mein Part. Wenn das Menschen mit dir machen, vergiss es. Das machen Psychologen, aber ich mache das nicht. Aber ich weiß, dass Gott das machen möchte. Und das einzige Ziel für diese Schule ist, nur ein einziges Ding, Leute in den vollzeitlichen Dienst zu bringen in diese Richtung. Das ist unser einziges Ziel. In den vollzeitlichen Dienst zu bringen. Und 85% aller Leute, die zu uns auf die Schule kommen, und die geht jetzt ins 17. Jahr, 85% aller Leute, die dort sind, sind da, wo wir sie haben wollen. Halleluja. Wir lehnen 150 im Jahr, 100 bis 150 Leute ab. Die bräuchten erstmal eine Therapie oder so etwas. Aber da sind sie und es werden immer mehr. Es kommen immer mehr, die sagen, ich will was tun mit meinem Leben. Ich will wirklich Geschichte schreiben. Oder ich möchte zumindest, dass Gott mit meinem Leben Geschichte schreibt. Da soll was passieren. Da soll was geschehen. Da soll was in Bewegung kommen. Ach, du solltest die Kinder sehen, die in den Kanälen der Mongolei leben, der Hauptstadt der Mongolei, wenn sie Jesus kennenlernen. Du solltest das sehen, wie der Herr sie verändert, wie der Herr junge Prostituierte verändert. Du solltest das sehen, das ist sowas von schön. Das ist absolut was von schön. Wir haben vor 2 Jahren das 10-Jährige in Manila gefeiert und 2000 Leute waren da. Und wir hatten eingeladen die Pastoren der Stadt, wir hatten eingeladen die Regierung, wir hatten eingeladen ein paar Ärzte und wir hatten eingeladen Leute vom Gesundheitsamt und wir hatten eingeladen die deutsche Botschaft. Und niemand ist gekommen, außer ein Pastor. Aber weißt du, wer da war? 2000. Von der Straße. Die Rotznasen. Ne? Die standen total voll gekifft mit irgendwelchen Schnüffelzeugen. Die waren alle da. Mit denen haben wir angebetet. Ja? Und in einem Augenblick, ein 10-jähriges Jubiläum, wurde die Gründung einer Gemeinde mit einem Staat von 2000. Und jetzt sind sie da in dem Viertel und haben eine Baptistengemeinde schon übernommen, wo keiner mehr hinging. Und die nehmen das ganze Stadtviertel ein im Augenblick. Ja? Halleluja. Das ist das, wo Gott dich hinbewegen möchte.